Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale Zeitung bist du immer up to date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du Holz, der Rhöner Podcast. Die erste Folge nach der abgeschlossenen Saison 23/24. Kann man sagen, wir stecken mittendrin in den Relegationsplanungen. Die ersten Spiele finden bald statt. Ich habe neulich eine interessante Meldung gesehen, Jürgen, damit wollte ich jetzt mal kurz starten und wollte dich mal abfragen, wie gut du dich auskennst. Kennst du den erfolglosesten Zweitligaspieler aller Zeiten?
Nee, muss ich sagen, kenne ich nicht. Also mir würden auf Anhieb einige einfallen, aber wahrscheinlich ist es so speziell, dass ich jetzt nicht drauf kommen würde.
Ist tatsächlich ein Name, den ich jetzt auch nicht im Gedächtnis hatte. Und zwar heißt der gute Mann Jens Schürer.
Den kenne ich.
Ja, war mal bei einem deiner Lieblingsvereine, FC Schweinfurt 05. Mir hat's nichts gesagt. Und der war in der Saison 90-91, als die Schnüdel zweite Liga gespielt haben, in 28 Spielen und hat keinen einzigen Sieg erlebt. Ich muss gestehen, ich habe es neulich irgendwo gelesen, habe einen Screenshot gemacht. Ich weiß nicht, ob es Kicker war oder Bildzeitung oder was auch immer, irgendeines der Medien. Aber das fand ich ganz interessant, dass ausgerechnet der erfolgloseste Zweitliga-Spieler aller Zeiten.
Ja, das müsste damals gewesen sein, als die eben unter Werner Lorand aufgestiegen sind in der zweite Liga.
Ja.
Dann ging der Lorand und dann kamen da diverse Trainer. Und dann, ja, also wirklich, die haben fast nur auf die Hucke bekommen.
Ja.
Und hatten aber dennoch damals einen relativ hohen Zuschauerschnitt. Also so 3.000 kamen eigentlich zu jedem Heimspiel. Na, klar, gegen dann die bekannten Vereine dann deutlich mehr natürlich. Aber ja, waren wirklich Kanonenfutter für die anderen Vereine. Ja, und da war der Jens Schürer, war damals Vorstopper, gab es da noch.
Vorstopper, super.
Tatsächlich, ja.
Sehr gut. Weil also in dieser Meldung steht, kein Spieler der Zweitliga-Historie hat so oft gespielt, ohne je gewonnen zu haben.
Okay, ja. Da hat er auch was gewonnen.
Ist man auch in die Geschichte eingegangen.
Ja, okay, sehr gut. Jens Schürer hat man dann nach der Karriere, also ich zumindest nicht so auf dem Schirm gehabt, aber damals war der ein gestandener Spieler in der Abwehr. Auch, also gestandener Spieler, aber auch erfolgloser Spieler.
Ja, und er hat danach dann, glaube ich, noch einen Kardinalsfehler gemacht. Er ist nämlich zu den Kickers Würzburg gewechselt.
Oh.
Das ist aus Schweinfurter Sicht natürlich ein No-Go, ne?
Ja, genau. Also ein No-Go und gibt es dann dennoch immer wieder mal.
Ja, es kommt vor.
Ja, genau.
Ich habe mir gedacht, damit könnten wir jetzt mal gut starten. Das war jetzt aus dem
Nähkästchen. Soll ich dir dann was erzählen, was ich jetzt so aufgeschnappt habe?
Unbedingt.
Vielleicht ein bisschen positiver, also ein bisschen erfolgreicher ist der offensichtlich der Spase Arsov. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wir haben eine Pressemeldung bekommen vom FC 05 Schweinfurt, dass der Spase Arsov, der aus Bad Brückenau stammt, jetzt zusammen mit dem Elias Wehner, der ja erst bei uns zu Gast war, eben auch in den Regionalliga-Kader vom FC 05 Schweinfurt aufrückt. Mhm. Als junger Bursch spielt er eben U19. Mir hat der Name nur nichts gesagt. Hier vielleicht, du kennst da so einen Rhöner Nachwuchs?
Ja, rein theoretisch. Also ich gestehe, ich treffe jedes Jahr mindestens zweimal auf die Römershager-Jugend, weil die ja da so ein bisschen führend ist in dem Bereich in der Region Brückenau. Also die haben immer eigene Mannschaften. Aber der Name hat mir tatsächlich jetzt auch noch nichts gesagt. Also ist wahrscheinlich schon frühzeitig irgendwie nach Schweinfurt gewechselt.
Aber wenn wir schon in Bad Brückenau sind, machen wir gleich einen kleinen Werbeblock. Ich war nämlich neulich in Bad Brückenau am Sportplatz und habe mich da getroffen mit den Leuten aus dem Brückenauer Juniorenbereich, also Brückenau und Römershag natürlich, weil die machen Anfang Juni, am 8., 9. Juni, was ganz Besonderes, nämlich eine Mini-EM. Mhm. Das heißt in 4 Altersklassen, U7, U9, U11 und U13. haben die also jeweils ein Turnier mit 8 Mannschaften. Und jede Mannschaft hat dann eben einen Ländernamen bekommen. Die haben dann die Auslosung damals gemacht, als ich vor Ort war. War eine witzige Sache. So richtig mit Ziehung, wie beim DFB-Pokal.
Okay.
Das heißt, dann heißt die Paarung halt nicht SG Bad Brückenau gegen SG Oberleichtersbach, sondern die heißt dann womöglich England gegen Spanien oder Deutschland gegen Niederlande. Mhm. Und deswegen wird das dann eben an 2 Tagen in 4 Altersgruppen eine Mini-EM. Die wollen es richtig aufziehen, vielleicht sogar mit Nationalhymnen abspielen, haben von jedem der insgesamt 8 Länder, die sie genommen haben, auch schon Flaggen besorgt. Also wird eine richtig bunte Sache für den Nachwuchs. Ich finde es eine total kreative Idee. Und deswegen ja, unterstützt man das natürlich auch mit einer gewissen Vorberichterstattung und natürlich jetzt auch hier in unserem kleinen Werbeblock.
Und es ist auf dem Gelände vom FC Bad Brückenau.
Vom Hans-Pfister-Sportplatz heißt es, glaube ich. Also vom
Sportgelände,
FC.
Genau. Also da hinten raus, wo es dann schon Richtung Hessen geht.
Richtung Staatsbad.
Ja, genau. Entschuldigung. Genau, ja. Also 8. und 9. Juni, Bad Brückenau,
genau.
Mini-EM.
Und dann kommen die ganzen kleinen und großen Talente und dann irgendwann sind sie mal so gut wie der Martin Thomann. Haha, Riesenübergang, ja. Um wieder zurück nach Schweinfurt quasi zu gehen, weil der Martin Thomann war ja beim FC von Schweinfurt, dann war er auch mal in Bayreuth, dann war er zuletzt in Albstadt und überraschenderweise soll wieder zurück zum FC05 kommen, also zum Wicke Kleinhans,
ja.
Seiner neuen Truppe, wo er dann eben quasi mit dem Elias Wehner und dem Spase Asov zusammen in einer Mannschaft spielen wird, weil offensichtlich in Albstadt dann doch viele Spieler gehen.
Ich war bei der Meldung so ein bisschen überrascht, also sportlich kann ich es nachvollziehen, meinetwegen. Und da ist auch sicherlich eine Verstärkung für den FC Schweinfurt.
Ja, definitiv.
Aber die Begründung war ja, er möchte unter professionellen Bedingungen in Schweinfurt trainieren. Und ich habe gedacht, das haben sie gerade aufgegeben.
Ich verstehe es auch nicht. Na, vor allem, weil es ja auch hieß und immer noch heißt, dass der Geldbeutel oder der Gürtel nochmal enger geschnallt werden muss, ja. Weil weniger Geld zur Verfügung steht. Na, und dann macht es ja Sinn, auf die vielen Nachwuchsleute zu setzen. Und dass das dann der Martin Thomann dann kommt, also ist echt eine Überraschung. Vielleicht ist ja, ich meine, gut, dann gibt es ja, der Adam Chabiri hört auf. Ne? Klar, dann wird dann jemand natürlich vorne im Sturm auf alle Fälle so ein erfahrener Mann gesucht. Da ist der Martin Thomann Gold wert. Aber du hast natürlich vollkommen recht. So zu der Aussage, Etatkürzung nochmal, passt das eigentlich nicht. Aber für die Mannschaft aus sportlicher Sicht ist das natürlich super.
Und ich denke, wir werden dann auch mal einen ersten Geschmack bekommen beim Sportfest vom FC Westheim vom 28. Ja. bis 30. Juni, weil da die Schnüdel so ihren ersten Auftritt wahrscheinlich haben.
Ja, genau. Testspiel, also gleich am Freitag, am 28. gibt es ein Miniturnier mit Fuchstadt, Schweinfurt und FC Strahlungen. Also das sind natürlich, das wird bestimmt gut besucht werden.
Ja.
Und dann kann man halt dann eben ja mal gucken, was der Martin Thomann dann wieder grün-weiß trägt und kann sich natürlich auch beim FC Fuchstadt mal umschauen, wie da die neue Mannschaft ausschaut, weil da hat es ja auch einige Änderungen geben. Martin Halbig inzwischen Trainerkarriere beendet, einige Spieler gehen, aber auch interessante Spieler kommen. Also von daher, ja. Wird es ein guter Abend? Ich hoffe, dass ich da Zeit habe und vorbeischauen kann.
Ja, ich möchte noch.
Wir sind ja auch eingeladen worden, Alex, dahin. Ne?
Das stimmt, aber wir sind halt auch immer eingeladen bei unseren Freunden von der Luzi in Rottershausen. Und ja, das ist dummerweise am gleichen Wochenende.
Ne? Also dann gehe ich nach Westheim und du nach Rottershausen.
Ja, genau. Also von daher, es tut mir furchtbar leid, aber da müsste ich jetzt wahrscheinlich die Musik erstmal vorziehen. Aber ist ja gut, dass wir uns aufteilen können.
genau. Also von daher wird das dieses Blitzturnier bestimmt eine gute Sache. Und bin dann selber mal gespannt, wer da alles aufläuft. Aber über diese einzelnen Neuzugänge werden wir dann eben Richtung neue Saison ja dann genauer berichten.
Wird sich auch noch ein bisschen was tun, wahrscheinlich bis zu unserer nächsten Aufnahme. Dann
genau. Also dann halten wir euch immer nach und nach auf dem Laufenden. Ja, was ich noch aufgeschnappt habe, was ich mit dir mal kurz mal durchsprechen wollte. Ich habe gelesen, dass vielleicht wieder mal beim Fußball eine neue Regel kommen soll, dass wenn der Schiri eine Entscheidung hat und bevor er bedrängt wird von den ganzen Spielern, soll der Schiri dem Kapitän erklären, warum er wie entschieden hat. Und der Kapitän soll es an der Mannschaft weitergeben. Wie findest du das, Alex?
generell finde ich, also muss zwei Sachen sagen. A, finde ich diese Schiri-Bedrängen total bescheuert. Ja. Da denke ich mir, ich weiß gar nicht, es glaubt doch keiner, dass jetzt irgendeine Entscheidung rückgängig gemacht wird. Was soll diese Diskussion? Also das finde ich auch schon mal total
Hast
doof.
Hast du recht.
Ich kann mich aber natürlich auch in Spiele hineinversetzen und denke, wenn ich mich aufrichte, dann rege ich mich auf in dem Moment. Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann will ich das auch mitteilen. Generell finde ich es sehr gut, wenn man schon mal so weit denkt und sagt, Kommunikation auf dem Feld mit dem Schiedsrichter wird mal ein Thema. Weil oftmals habe ich so das Gefühl, dass so das Kommunikationsthema von vielen Schiedsrichtern gar nicht so wahrgenommen wird, wie es vielleicht manchmal gut wäre.
Also ich glaube auch, dass das schon was Deeskalierendes hat, wenn man einfach weiß, okay, der Schiri erklärt es einfach nur dem Kapitän und der muss seinen Leuten kurz sagen, pass auf Leute, ne, der hat es mir so und so erklärt und dann kann man das akzeptieren und hilft, glaube ich, schon, dass dann alle ein wenig runterfahren, wenn man einfach weiß, dass es so ist.
Mhm.
Aber auch da, ja, wenn es da mal so eine Probephase gäbe, oder vielleicht wird es ja mal, keine Ahnung, beim Blitzturnier in Westheim mal ausprobiert.
Ja, genau.
Ne, dass man mal so sieht, wie das so sein könnte. Aber ich finde es einen interessanten Ansatz, den man durchaus mal weiterverfolgen kann.
Also kann ich nur zustimmen, finde ich generell gut, wenn man einfach da mal erklärt, warum man was entschieden hat.
Genau.
Dann hilft das sicherlich.
Aber jetzt wollen wir ja über die Relegation reden.
Yeah, yippie, endlich Relegation.
Endlich, ja, eigentlich mittendrin. Endlich. Ne?
Eigentlich endlich und dann hat man gleich so einen Nackenschlag hier für die Region, für den TSV Münnerstadt.
Ne? Der schon vor seinem letzten entscheidenden Spiel gegen Oberschwarzach, wo geklärt werden sollte, wer in die Relegation, Aufstiegsrelegation darf zur Landesliga, wegen einem Formfehler, nennen wir es mal so, also es wurde offensichtlich versäumt, dann eben quasi sich für die möglichen Aufstiegsspiele anzumelden, wurde offensichtlich versäumt aus Gründen. Und deswegen war dann vorher schon klar, durch diesen Formfehler dürfen sie keine Relegation spielen, auch wenn sie, was sie jetzt auch sind, obwohl sie Vizemeister sind. Das heißt, Oberschwarzach als letztlich Dritter darf um den Aufstieg spielen, dem Möschter dürfen sich leider nicht für ihre grandiose Saison belohnen.
Man muss ja sagen, das war ja die allerbeste Saison des TSV Münnerstadt ever.
Ja.
Ne? Also gab noch nie eine bessere Saison. Wirklich zweiter Platz, waren wir noch nie in der Bezirksliga.
Genau.
Und es ist halt extrem ärgerlich, aber wie gesagt, mir fehlen da noch einfach zu viele Hintergrundinformationen. Ja. Das war, ich denke, das wurde jetzt einfach auch so ein bisschen neutral gehalten, um das jetzt nicht unnötig hochzukochen. Genau. Weil Fehler einfach mal irgendwo passieren.
Also müssen wir mal woanders hin und es ging ja jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme, ging das tatsächlich gestern Abend schon los mit der Relegation. Mhm. Ich war in Brebersdorf, also in der Schweinfurter Pampa, nenne ich es mal ein wenig despektierlich, habe dann eben Kretschat zugeguckt, aber vor allem Tulba zugeschaut. Die haben nämlich 5-1 gewonnen gegen Kretschat. War also wirklich bemerkenswert guter Auftritt. Haben 90 Minuten lang Gas gegeben. Und ja, vielleicht um 1-2 Tore zu hoch gewonnen, aber haben das richtig gut gemacht und bleiben im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Ist ja alles ein bisschen kompliziert, ne? Die müssen dann womöglich bis zu 3 Spiele gewinnen.
Okay, weil da steige ich auch überhaupt nicht durch, wie das dann läuft.
Wenn es dann soweit ist, vielleicht genügen 2 Siege.
Ja.
In der nächsten Runde spielen sie gegen Großpattorf 2.
Mhm.
Vielleicht braucht es aber dann 3 Siege. Also das heißt, sie müssten dann gegen Großpattorf 2 gewinnen. Das Spiel ist dann eben am Dienstag, den 28. Mai.
Mhm.
Und dann womöglich nochmal gewinnen gegen irgendeinen Sieger aus einer anderen Vierergruppe. Und ja.
Okay. Weil Großbadow 2 ist ja jetzt nur so weit, weil sie ganz knapp in letzter Minute gegen Reichenbach gewonnen haben.
Genau, auch gestern Abend zeitgleich 1-0 gewonnen. 90. Ja, genau.
Also ich war leider nicht dort, mir haben bloß Zuschauer gesagt, dass es schon ein bisschen eng geworden ist, dass es schon leicht düster wurde und wenn es Verlängerung gegeben wäre, wäre es eng geworden mit der Helligkeit.
Und trotzdem müssen sie froh sein, weil er dann auch Rödelmeier gespielt hatte in Hofheim und da ist das Spiel abgebrochen worden, wird jetzt am Freitag nachgeholt, weswegen sich alles wegen verzögert, weil Tulba hätte ja schon am Freitag spielen sollen, jetzt eben erst 4 Tage später. Es geht gleich gut los.
Ja,
und wir hoffen, dass das Wetter jetzt am Wochenende besser und stabiler ist, weil da warten also jetzt am Wochenende schon attraktive Spiele auf uns.
Mhm.
Die wollen wir euch mal kurz an die Hand geben, wenn ihr die Folge rechtzeitig hört.
Genau.
Kann dann eben zum Beispiel am Samstag nach Hammelburg gehen, wo die SG Frankenbrunn gegen den TSV Obertulba spielt.
Mhm.
was ja eigentlich auch ein Derby ist, ne?
Ja, total.
Weil ja bei Frankenbrunn auch Tulba 2 ja dabei ist.
Ja,
und
richtig.
Oberertal.
Ja, das ist ein super Derby.
Wird gut.
Genau.
Was ich den totalen Kracher finde, ist am Sonntag in Elvershausen Aura gegen Garetz.
Mhm. Ja.
Also das ist echt Hammer. Und ich weiß nicht, Schlimpfhof gegen Wolbach 2, vielleicht für dich irgendwie interessanter.
Ja, auf jeden Fall. Und da werde ich also definitiv hingehen. Alle anderen weiß ich noch nicht hundertprozentig, geht heuer ein bisschen schwierig. Aber da, und da wundere ich mich dann doch immer wieder an die Spielortsansetzung. Ja. Klar, man kennt die Hintergründe nicht. Aber so Schlimpfhof gegen Wolbach 2 nach Unterebersbach zu verlegen, das ist ja jetzt mal das Gegenteil von... Ungefähr
also wenn du dann dort bist, frag doch mal, warum das Spiel in Unterebersbach
ja, ich frage mal, aber guck, ob einer da ist. Also schon allein die Anfahrt zum Unterebersbacher Sportplatz
vielleicht
ist gut.
Vielleicht ist er ja Meister geworden.
Vielleicht, ja, als Belohnung. Als Belohnung, ne? Ja. Genau. Okay, dann wäre es ja vollkommen in Ordnung. Also da bin ich auf jeden Fall. Alles andere muss ich kurzfristig entscheiden.
Und dann gibt es noch ein Spiel, wo wir uns nicht so gut auskennen, aber wir nennen es gerne mal, auch an diesem Wochenende, 25. Mai, am Samstag, SG Nordheim gegen Althausen Aub.
Mhm.
Da geht es dann, glaube ich, um den Aufstieg, also um den Platz in der A-Klasse.
Okay.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber da kämen wir uns nicht so aus.
Nee, nicht unser Gebiet.
Ich finde es interessant, haben wir jetzt dann eben insgesamt 4 Spiele genannt, die an dem kommenden Wochenende stattfinden. Aber die Relegation in der Rhön, also im Fußballkreis Rhön, steckt sich ja wirklich eigentlich über 14 Tage.
Ja, super.
Finde ich auch gut, dass das also vielleicht für die Vereine, naja, die müssen halt dann doch relativ lange warten, bis sie drankommen.
Mhm.
Aber du hast jetzt nicht irgendwie 2-3 Spiele gleichzeitig oder nicht irgendwo unter der Woche, wo die Leute vielleicht dienstlich verhindert sind. Und da finde ich das ganz okay, dass das gestreckt ist.
Ja, und dadurch, dass halt der Feiertag noch kommt, ne? Ist sehr schön.
An dem zum Beispiel dann eben in Waldberg das Spiel SG Oellenbach-Ebenhausen gegen die SG Hausen-Rhön stattfindet, wo es um einen Platz in der Kreisliga geht. Also da wird in Waldberg vielleicht wie in guten alten Zeiten eine große Kulisse sein, aber über Waldberg sprechen wir ja nachher noch genug.
Genau, so sieht's aus, auch wenn es deinen Heimatverein dieses Jahr dann doch noch auf letzter Strecke irgendwie erwischt hat für die Relegation.
Genau, aber ja, auch da hatte man genug Zeit, das vorher zu korrigieren.
Aktuell ist noch ein Spiel, das ist auch wieder so aus der Region, wo wir uns auch nicht ganz so gut noch auskennen. Auch an dem 30.05. um 15 Uhr in Ostheim in der Rhön, da spielt die SG Burg Walbach Lottershausen gegen die SG Hendungen Sonnheim im Grabfeld. SG Burg Walbach, also Burg Walbach war ja früher auch mal hochklassiger Verein.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich weiß gar nicht, die spielen aktuell, Jürgen, helfen wir die Kreisklasse, ne?
Ich glaube ja,
ja.
Aber A-Klasse, ich weiß es nicht.
Ja.
Müssen wir uns
mal schlau machen, ist nett.
Hätten wir uns besser informieren müssen, ich weiß es aber auf Anhieb jetzt auch nicht. Wo wir uns besser auskennen, ist beim nächsten Spiel, was nämlich am Freitag, den 31. Mai stattfindet.
Stadtderby.
Ja, witzigerweise Stadtderby. Ja,
Stadtderby.
Haben jetzt schon mehrere Leute gesagt, Stadtderby ist ja spannend. Mhm. Ne?
Genau.
SG Reiterswiesen gegen Winkels.
Ja.
Kiesinger Stadtderby und findet statt.
In Hamelburg, was liegt
also in
näher?
Diebach,
in Diebach bei Hamelburg, ja klar,
genau.
Entschuldigung. Ne?
Was liegt näher als das Kissinger Stadtderby in Diebach auszutragen?
Ganz klar, das war für mich die erste Reaktion, die ich gelesen habe. Das muss so sein.
Genau, aber egal. Also wer dann eben sagt, okay, Hammelburg ist die falsche Richtung, also Diebach ist die falsche Richtung, der soll dann eben halt am Abend nach Eichenhausen gehen. Da spielt nämlich VfR Bischofsheim gegen TSV Rothausen-Thundorf. Und da geht es um einen Platz in der Kreisklasse.
Mhm.
Rothausen-Thundorf ist ja Vizemeister A2 geworden.
Mhm, genau.
Und spielen dann da um den möglichen Aufstieg. Und dann haben wir noch 2 Spiele am Samstag, 1. Juni.
Ja, genau. Das eine ist auch wieder so in der Region. Also gut, Hersfeld, okay. Dann Trappstadt 2. Erste Mannschaft spielt ja die haben den Meistertitel in Tulba weggenommen. In der Kreisliga spielt jetzt wieder Bezirksliga. Also Trappstadt 2 spielt gegen den SV Hersfeld. Samstag, 1. Juni, 14 Uhr in Sulzfeld. So, jetzt wieder die große Frage.
Da geht es um die A-Klasse, um Platz in der A-Klasse. Weil SG Trappstadt 2 war ja war doch Vizemeister in der B-Klasse Rhön 2.
Okay.
Also das heißt, geht um Platz in der A-Klasse.
Ich habe eher wieder überlegt mit diesem Sulzfeld. Gibt es da nicht mehrere? Muss man wieder aufpassen, dass man ins richtige Sulzfeld fährt. Nein,
Sulzdorf.
Sulzfeld, was weiß ich.
Dann geh nach Massbach.
Ich gehe nach Massbach, genau, weil da spielen nämlich Unter Erdal 2, die ich tatsächlich neulich erst wieder gesehen habe. Und die spielen gegen den FSV Hohenrot. Da geht es auch um den Aufstieg in die Kreisklasse.
Ja,
und beziehungsweise genau. Verbleib in der Kreisklasse, nehme ich mal an. Hohenrot, bin ich mir nicht sicher. Sind die A2?
Waren A3, glaube ich.
A3.
Ja, genau, okay. A3.
Also
in der Sandberg, glaube ich, Vizemeister.
Ah, okay. Ja.
Meine ich. Ja, und hoffe, ich irre mich. Genau. Das ist so der grobe Abriss.
Da ist einiges los.
Ja.
Wir werden viele Bekannte sehen. Da freue ich mich am meisten drauf. Kleiner Hinweis noch. Ich hatte es ja neulich schon mal angekündigt bei Instagram. Wer ein Spielankündigung hat, egal ob Veranstalter oder Beteiligter, Relegaten, wenn ihr uns auf Instagram verlinkt mit unserem Duholz-Account, dann nehmen wir das gerne mit in unsere Story und verschaffen euch noch ein bisschen größere Reichweite, damit auch richtig viele Zuschauer kommen, damit es sich rentiert. So sieht's aus, das ist der aktuelle Plan. Schon mal als Hinweis, in unserer nächsten Folge gehen wir dann auch darauf ein, wie wir vor der Saison getippt haben. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, wie wir wieder hundertprozentig falsch gelegen sind teilweise auch nicht. Aber das erst in der nächsten Folge, weil heute haben wir einen Gast da, der hat sein erstes Trainerjahr bei der SG Waldberg Stangenrot verbracht oder hinter sich gebracht und hat einen überraschenden vierten Platz hingelegt. Und zwar ist heute bei uns im Interview zu Gast der Frank Dölling.
Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz. Barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
Ja, servus Frank. Schön, dass du heute Abend zu uns ins Studio gefunden hast. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet.
Servus Jürgen, servus Alex. Ich bedanke mich für die Einladung und ich bin wie immer gut vorbereitet.
Nichts anderes erwartet. Auch mit dir, du als Trainer weißt es am besten, starten wir ins Fragen-Eckle. Sprich, wir wollen uns kurz aufwärmen mit kurzen Fragen, mit Stichworten und dementsprechend kurzen Antworten, wie man halt im Eckle so arbeitet. Groß-Wenkheim oder Münnerstadt?
Beides.
Beides, das ist jetzt ein bisschen einfach.
Münnerstadt.
Okay.
Kannst du es noch kurz begründen?
Münnerstadt ist Groß-Wenkheim, gehört zusammen in der zweiten Mannschaft und beides lieben gern. Deswegen. Münnerstadt dominiert den Part und ist deswegen.
Ich glaube, der Frank ist ein wenig ein Diplomat. Wir müssen das ein wenig rauskitzeln.
Ja, das kommt schon noch.
Heiße Sachen. Also dann gucken wir mal, ob es beim nächsten Mal eindeutiger wird. Bayern oder Bayer?
Bayern.
Auch da vielleicht eine kurze Begründung, weil deine Lieblingsfarbe rot ist.
Schon immer ein roter. Fußballrot.
Oh.
Firmenrot. Immer rot.
Nächste Frage.
So, gehen wir ein bisschen ins Detail. Simon Snaschel oder Dominik Schönhöfer?
Simon Snaschel. Ganz einfach, weil die Zusammenarbeit in einer gewissen Zeit sehr eng war und ich auch viel von ihm profitiert habe.
Aber zu der Zeit, als der Dominik Misch trainiert hast, da warst du, glaube ich, nicht aktiv. Oder warst du da gerade schon aktiv?
Da war ich auswärts unterwegs.
Okay.
Das war im Prinzip noch Thema Solbrigshausen und Hausen.
Okay.
Also
kommen wir gleich noch drauf, wollte ich sagen.
Nachdem du ja durch und durch ein Roter bist, Harry Kane oder doch Elias Seufert?
Puh, schwierige Frage. Ausnahmen gibt es immer im Leben, in dem Fall Elias Seufert.
Jawohl.
Das kommt sicherlich gut an in Waldbech. Ja. Und jetzt natürlich abschließend meine Lieblingsfrage, dein bekanntester Handykontakt.
Bekanntester Handykontakt.
Spieler haben immer die Chance, sie sind am meisten immer vom Trainer. Oh, Vorstand von der Sparkasse.
Und Hauptsponsor bei der SG? Noch nicht.
Noch nicht.
Ich hoffe ja, dass er Hauptsponsor bei uns mal wird hier. Ich habe mich schon mal mit ihm unterhalten. Er ist großer Fan vom Podcast.
Okay, ja. Interessant, wusste ich auch nicht.
So, jetzt sind wir hoffentlich warm gespielt, haben wir die ersten Verkaufsgespräche schon gemacht mit zukünftigen Sponsoren. Frank, als allererstes wollte ich immer sagen, Glückwunsch zu aus eurer Sicht eigentlich sehr guten, grandiosen Saison mit Platz 4 in der Kreisklasse 1.
Vielen Dank.
Du bist jetzt heute als unser Gast, wollen wir einfach für die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, noch so ein bisschen vorstellen. Es wäre super, wenn du uns so ein bisschen als oder ein bisschen von deinem Werdegang als Spieler erzählst. Jugend, Erwachsenenbereich, Position.
Ja, mache ich gern. Ich komme aus Münnerstadt und deswegen war es einfach naheliegend, dass ich meine Jugend beim DSV Münnerstadt verbracht habe. Hab da ab der F-Jugend alle Altersstufen durchlaufen. Hab dann auch noch damals in der damaligen A-Klasse Rhön 3-4 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, bevor man mich nach Solbrigshausen gelockt hat. Jetzt kommt sicherlich die Frage, warum Solbrigshausen? Solbrigshausen hat damals einen Jahrgang gehabt, wo auch durch das Gymnasium in Münnerstadt einige Spieler, bekanntestes Beispiel die beiden Obermänner, wo man letztendlich auch über die Schule, Michael Hansel aus Oellenbach war in meiner Klasse, die haben mich da hingelockt. Und damals war ja Solbrigshausen auch auf dem aufstrebenden Ast mit Trainer Gerd Köhler. Und das hat mich einfach gelockt, dass ich dann 10 Jahre dort bleibe, habe ich in dem Moment, wo ich Münnerstadt verlassen habe, selber nicht gewusst. Und wiederum Dankbarkeit dann gegenüber der DJK Solbrigshausen, wo ich dann ab 2009 auch noch 2-3 Jahre Spielertrainer sein durfte, also meine ersten Erfahrungen als Trainer gemacht habe. Und ist natürlich schwierig, aus der Mannschaft, die du trainierst, dann Trainer zu werden. Aber ich habe da dann auch mit der Trainerausbildung angefangen. Und klar, nach 2-3 Jahren wird es als Trainer dann immer noch mal schwieriger, weil du dich auch ein Stück weit abnutzt, sodass ich dann 2012 TSV Hausen Bad Kissingen übernommen habe, als Spielertrainer damals noch. Das war gerade so die Zeit, wo man dort wieder mehr auch auf die eigene Jugend gesetzt hat. Und da hatte ich auch eine sehr junge Mannschaft. Wir waren da 2-3 Mal in der A-Klasse relativ weit vorne, haben aber den Aufstieg auch nicht geschafft. Und dann waren das auch wieder die klassischen 3 Jahre, wo ich dann auch selber zum Schluss hin gesagt habe, nehmt jemand Neues, junge Leute brauchen Abwechslung, die brauchen eine neue Ansprache, die wollen nicht immer das Gleiche hören. Und ich denke, der Schritt war völlig richtig. Dann lag auch nicht unbedingt gleich eine Traineranfrage vor, so dass ich ein Abenteuer zum TSV Goxheim gewagt habe, da schon in den Bereich der Senioren. Tolle Spieler, Stefan Riegler, Achim Eisen.
Senioren bedeutet also wirklich, was wir Umgangssprache sagen, genau. Altern.
Richtiger Spielbetrieb, das ist die Bezirksliga Unterfranken im Prinzip.
Okay.
Und dann konnte ich da eben auch über einen Bekannten, über den Thomas Frackenpohl da hingekommen. Hab dann dort 3-4 Jahre Senioren mitgespielt. Höhepunkt war 2-mal die Bayerische Meisterschaft. Und tolle Erlebnisse, super Verein. Und dann war es letztendlich so, dass mich irgendwann der TSV Münnerstadt und der FC Groß-Wenkheim gefragt haben, ob ich die zweite Mannschaft übernehme. Das habe ich dann 2019 gemacht.
Wenn ich dich da erstmal unterbrechen darf, ja, da kommen wir gleich noch dazu. Okay. Mich hat es jetzt erstmal interessiert, so als Spieler. Ich bin ehrlich, hat das mit dem Spielertrainer in Solbrigshausen auch gar nichts mehr auf dem Schirm.
Ja.
Dass du da, ich habe gedacht, da wärst du nur Spieler gewesen.
Nee, 7 Jahre Spieler und am Schluss 3 Jahre als Spielertrainer.
Ich meine, die jüngeren Leute bei uns, die werden wahrscheinlich gar nichts mehr wissen, dass dann die DJK Solbrigshausen damals echt eine große Nummer war. Jetzt sind die im Prinzip verschwunden von der Fußballkarte.
Ja.
Tut schon weh, oder?
Tut absolut weh. Also die Infrastruktur dort war gut. 2 Plätze, ein toller Platz, der wirklich überragend zu bespielen war. Hohes Engagement im Verein. Nicht zuletzt Ludwig Schmöger, der da lange Zeit die Fäden gezogen hat. Aber auch drumherum alle anderen, die da beteiligt waren. Viel Herzblut. Aber hinten raus muss man schon sagen, es war in diesem Ort auch ein bisschen eine goldene Generation. Und dass dann kamen noch ein paar Auswärtige dazu, die haben das Ganze natürlich noch getoppt. Zwischendurch dann Tobias und Dirk Schneider, also echte Leistungsträger, die sicherlich auch noch höherklassig hätten spielen können. Und nichtsdestotrotz, phasenweise hatten wir ja sogar eine Reservemannschaft dort noch gehabt. Ne?
Tobias hat mal hier bei uns gearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, mit dem haben wir doch mal Betriebsmannschaft zusammen
gespielt. Ne? Genau, von daher wissen wir auch um die Qualität von Tobias.
Ja,
genau, ja.
Ja, ich meine, in der Ecke finde ich sowieso spannend. Du hast dann, das ist wirklich so immer über Jahrzehnte so ein Auf und Ab. Ja. Dann hast du Volgershausen, die total weg waren, jetzt wieder eine SG eingehen.
Ja.
Mit Rothausen, ne? Dafür ist Solbrigshausen verschwunden. jetzt läuft es bei Groß-Wenkheim relativ gut mit den Möschtern zusammen.
Ja.
Also das ist immer so, ja, so in so Wellenbewegungen, was da in dem im Osten vom Landkreis da vor sich geht.
Ja.
Aber qualitativ war es in Solbrigshausen wirklich so, dass da viele Spieler hohes Niveau erreicht haben. Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, Manuel Schneider gab es dann noch, die zwei Brüder, ne? Und da René Schneider noch hinten drin und der Dirk hätte auch höherklassig spielen und die beiden Obermänner. Also man muss schon sagen, das war schon relativ unüblich, dass in einem Ort so viel fußballerische Qualität im gleichen Alter mal auf den Platz bekommt.
Und dann auch bei ihrem Heimatverein geblieben sind für eine relativ lange Zeit. Ne? Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Genau, ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass du bei deinen ganzen Trainerstationen, so viele waren es ja noch gar nicht, warst du aber auch mal bei der TSV GG Hausen. Wie kam denn so da der Kontakt zustande nach Hausen?
Also der Kontakt kam damals auch über einen Arbeitskollegen und Gerhard Wehner, der war Kassier da im Verein und mit dem habe ich mal in der Bank zusammengearbeitet. Und ja, das war bei denen auch so die Situation, wo sie einfach ein bisschen umgestellt haben, das Spielerpotenzial und gesagt haben, sie wollen wieder ein bisschen neue Wege gehen. Und just in dem Zeitpunkt war es halt bei mir so, dass in Münnerstadt oder in Solbrigshausen viel mehr das ausgelaufen ist. Und deswegen hat es einfach gepasst. Und das muss man dann auch einfach eingehen. Als Trainer weiß man ja nie vorher, was einen erwartet. Man kann nicht alles abprüfen, ob das toll wird oder nicht toll wird. Und ich bin dann jemand, wo ich sage, wer mich ernsthaft fragt, dahinter frage ich auch keine tausend Sachen, sondern das sage ich dann erstmal zu. Und dann kann man immer sehen, wie lange dann dieses Bündnis hält.
Wo hast du beim Rimini Cup helfen müssen?
Wo haben da sie durfte ich mal die Jugend vom 1860 München betreuen. War tatsächlich auch ein Erlebnis, also muss man schon sagen. Für mich brutale Erfahrung, also dass dann da auch schon so Scouts rumrennen, ne, und wirklich die Spieler ansprechen. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Dann die Essenswünsche als nächstes, ne? Welches Fleisch dürfen wir eigentlich essen als Fußballer? Ich weiß jetzt nicht, ob sich gerade meine Spieler da so viel Gedanken drüber machen. Aber dort war es auf jeden Fall so. Und nein, fußballerisch brauchen wir nicht drüber reden. Da gucke ich das heute noch gern an, wie systemtreu, wie stark die Positionen ausgefüllt werden, wie hoch die Disziplin ist und vor allem in der Altersklasse, welche Körperlichkeit und Laufpensum die dann da schon auf den Platz bringen. Ne?
Natürlich wollen wir mit dir auch über deine aktuelle oder vor allem über deine aktuelle Trainertätigkeit sprechen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie du mir erzählt hast, dass du Trainer von Waldberg Stangenrot wirst. Und im ersten Moment, ich glaube, ich habe es ja nicht gesagt, aber im ersten Moment habe ich mir gedacht, oh, weiß ich noch nicht so genau, weil ich dich ja schon viele Jahre kenne und ich kenne natürlich vor allem die Stangenröder auch relativ gut. Aber zugegeben, also ich war mir nicht sicher, ob es passt, aber vielleicht kannst du mir sagen, warum ich Unrecht hatte.
Ja gut, also ich kann vielleicht erstmal sagen, was meine Frau immer sagt. Die sagt natürlich, ach immer, Frank, mit dir muss man erstmal klarkommen. Ne? Aber das Schöne ist ja bei so einem Hobby, es eint sich ja das Ganze in der Begeisterung für den Fußball. Und als Trainer weißt du nie, was auf dich zukommt. Jetzt ist ein Jahr rum, ich meine, das zieht mir immer schon so ein bisschen ein Fazit. Gab Dinge, die ich jetzt gewohnt bin. Es gab Dinge, die aber dort auch neu waren. Also ich muss sagen, meine Trainingsarbeit hat dort schon, man kriegt ja grundsätzlich als Trainer wenig Feedback, ne? Also bis zu dir mal jemand sagt, hast du gut gemacht oder war gutes Training heute. Das dauert wahrscheinlich schon eher mehrere Jahre irgendwo, bis das dann, sag ich mal, auf den Tisch kommt.
Oder mehrere Biere.
Oder mehr viele Biere, ja. Vielleicht eher dann. Und nichtsdestotrotz habe ich dort jetzt auch ein positives Resümee für meine Trainingsarbeit bekommen. Und ich sage mal, was mich dort freut ist, also es gibt dort schon einen Kern auch, der wirklich fußballverrückt ist, also sowohl Stangenrot als auch Waldberg. Klar, es gibt da viele Väter, die haben auch höherklassig gespielt. Da ist noch ein wenig das so auch anders vielleicht als dann in einem eher städtischen Verein, dass es heißt, erstmal Fußball und lang nix. Und deswegen schaue ich da positiv zurück, wenn man auch sagen muss, wie immer diese Saison verlaufen ist. Und trotzdem bin ich aber auch in Hausen oder auch in Groß-Wenkheim, Münnerstadt natürlich. Also ich lebe den Gedanken der Fairness. Ich lebe den Gedanken, dass es Hobby Spaß machen muss. Natürlich muss das Training auch irgendwo herausfordernd sein. Ich will nicht der Trainer sein, der immer nur sagt, hopp auf, packen wir es, gehen wir raus. Sondern ich versuche schon die Kenntnisse, die ich bei der B-Lizenz erworben habe, auf den Rasen zu bringen. Und dann gibt's immer einen Teil, der sagt, okay, das ist echt top, das nehme ich mit. Und andere Teile ist vielleicht wegen lockerer sieht, aber das ist ja dann für Kreisklasse auch völlig okay.
Man muss ja sagen, also ich war, wie gesagt, ich war überrascht, als du mir das damals erzählt hast. Wie sind denn die Waldbecher und die Stangenröder denn überhaupt auf dich gekommen? Ich meine, du wohnst in Burghausen und warst eigentlich eher in einem anderen Eck vom Landkreis Bad Kissingen tätig erstmal. Wie kam das zustande?
Also der erste Kontakt kam über den Sven Eirich. Und ich glaube, dass so ein bisschen Vermittlerposition oder dass da der Simon Snaschel auch noch ein paar Aktien im Spiel hat.
Mhm.
Genau.
Okay.
Aber der erste Kontakt kam über den Sven und dann haben wir uns in Waldbech letztendlich zusammengesetzt und bereits das erste Gespräch, muss ich sagen, habe ich da echt super Leute angetroffen. Vermutlich sind die auch nicht über mich erschrocken und so sind wir dann zusammengekommen.
Das ist ja, ich meine, die Vereine sind ja jetzt so an sich, würde ich jetzt mal als Außenstehender behaupten, sind sie ein bisschen unterschiedlich. Wie haben denn die so auf dich reagiert? Ich meine, du bist ja jetzt sehr ehrgeizig sportlich und wenn ich jetzt mal so an die beiden Sportheime denke, in Stangenrode und in Waldbech, da ist man ja auch nicht gerade zimperlich. Ne? Wie passt es zusammen?
Ja gut, also mir muss natürlich niemand mehr erklären, dass wenn Samstag Spiel ist, Spiele auch am Freitag Alkohol konsumieren. Ne? Also das ist eingepreist in die Trainingsarbeit und vielleicht sogar in die Spielvorbereitung. Aber ich sag, ich stelle schon fest, dass das eine gewachsene Spielgemeinschaft ist. Und einfach, weil sich die Leute schon sehr gut untereinander kennen. Also da haben sich ja schon längst Freundschaften auch gebildet. Und auf der anderen Seite hat man in beiden Vereinen sportlich gute Bedingungen. Also da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Und es ist auch so ein Miteinander, dass das alles nicht irgendwo da fest eingegossen ist, sondern wenn der eine Platz mal nicht bespielbar ist, dann kannst du kurzfristig auch den Spielort wechseln. Und alles bereits etabliert, alles fair aufgebaut. Und von der Spielerseite, da ist es wie in jeder Mannschaft. Also du hast halt welche, für die ist Training Pflicht. Wir hatten gerade in der Vorrunde unglaubliche Trainingszahlen. Also das geht nur, wenn zwei Vereine da voll im Boot sitzen. Und andersrum muss man sagen, klar, in schwächeren Phasen muss man die Leute mal wieder animieren. Aber nichtsdestotrotz hat es ja Spaß gemacht. Und kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Sekunde bereuen würde. Sonst hätte ich auch nicht verlängert um ein weiteres Jahr.
Also mir ist ja auch tatsächlich aufgefallen, dass die Spielorte relativ oft wechseln. Ne? Es ist nicht so wie meistens Hinrunde da, Rückrunde dort, sondern eben relativ viel Wechsel. Ist das für dich als Trainer vielleicht sogar ein Problem, weil die Plätze unterschiedlich sind oder macht es in deiner Arbeit für dich, ist es egal?
Ja, also die Plätze, wenn das für einen Trainer Entscheidungskriterium ist, dann ja meistens auch wegen der Größe. Ich habe natürlich schon eine Tendenz, wo ich sage, wo ich meine Mannschaft gerne spielen lasse. Also wenn du natürlich zweikampforientiert bist, dann willst du wahrscheinlich lieber wegen auf einen kleinen Platz. Wenn du sagst, wir wollen natürlich System und haben laufstarke Spieler, gehst du gern etwas auf einen größeren Platz. Ich denke, die Plätze sind erstmal vergleichbar. Waldbech liegt im Winter teilweise noch mal wegen höher. Also da kann man jetzt, muss man sich auch nicht an Wetterprognosen festzurren. Das passt. Und ansonsten ist es für mich, spielt es für mich keine Rolle. Also es ist nicht so, dass wir dann irgendwo unter der Saison noch sagen, jetzt haben wir den als Gegner, müssten wir da nicht nochmal schnell den Spielort wechseln. Hm. Also irgendwo kann man es dann hinten raus auch gut sein lassen.
Ich bin ja, wie dann Waldbech und Stangenrode zusammengegangen sind, habe ich damals mal so überlegt, die Vereine sind ja so ein bisschen verschieden. Also ich meine, in Waldbech finde ich, da ist immer noch so viel die Historie, das hast du gerade eben auch schon gesagt. Ne, da sehnt man sich zurück an die Landesliga-Zeiten und wie wir die Helden waren. Und in Stangenrode, sagen wir so, sind die erfolgreichen, oder sagen wir mal, die damaligen A-Klassen oder jetzt Kreisliga-Zeiten sind ja auch schon ein bisschen her. Ist es schwer, da so zwischen den zwei Vereinen so zu vermitteln, wenn der eine sich vielleicht so ein bisschen nach was Höherem sehnt, oder seid ihr da, habt ihr euch auf einem guten Weg geeinigt und habt gesagt, Mensch, Vierter in der Kreisklasse heuer, mehr als wir gedacht haben?
Ja, also ich denke, grundsätzlich hat die Mannschaft Potenzial, also auf beiden Seiten sind da Spieler, die sind sehr gut ausgebildet, auch auf Stangenröder Seite gibt es Spieler, die wirklich relativ gut von ihrer Jugendarbeit her auch ausgebildet sind, die Wege eingeschlagen haben, wo du einfach als Trainer siehst, da war wirklich auch schon richtig Trainingsarbeit mit hohem Niveau über Jahre gegeben. Und trotzdem würde ich es bezeichnen wie in einer, sag ich mal, wie in so einer Kreisklasse-Mannschaft. Der Typ des Spielers ist dann manchmal entscheidend. Wer investiert mehr? Und wer hat halt auch noch andere Prioritäten neben dem Platz? Und klar, als Trainer willst du immer, dass die Hauptpriorität beim Fußball liegt. Und so versuche ich auch meine Spieler zu animieren. Oder natürlich bist du dann auch mal angekratzt, wenn du wenig Leute auf dem Trainingsplatz hast. Aber ich hatte dieses Jahr nie, also wenn ich jetzt sage, die niedrigste Trainingsbeteiligung war jetzt immer noch höher als in den anderen Vereinen, die ich zuvor trainiert habe. Also es gibt dort einfach auch einen harten Kern, der, sag ich mal, sehr viel in Training investiert. Aber ich würde sagen, über den ganzen Kader hinweg, also wir stellen ja auch eine zweite Mannschaft noch, und selbst hinten raus, es gibt auch auch das Angenehme an Waldberg-Stangenrot, es gibt ältere Aushilfen, die früher auch ein wenig höher gespielt haben, wo du sagst, wenn du mal einen Engpass hast, kannst du da auch mal telefonieren und sagen, ey, hilfst du mal aus. Total wertvolle Spieler, also habe ich jetzt aus den anderen Vereinen auch nicht so gekannt, dass die einfach noch ein Stück näher an der Mannschaft dran sind und quasi so als Aushilfspool da sind. Und auch von denen, als ich dann rumgesprochen hatte, dass mein Training jetzt nicht das Allerschlechteste ist, ist dann immer mal wieder welche aufgetaucht, ne? Und das sage ich natürlich, das macht den Haufen bunt. Das mischt das Ganze durch. Man kann sich immer wieder an anderen Dingen messen und hat unterschiedliche Gegenspiele. Und es gab tatsächlich auch Trainings, wo wir zu viele Leute waren, um 11 gegen 11 spielen zu können.
Okay.
Und das ist natürlich, da kommst du in einen Bereich, wo ich sagen muss, da lässt du dann gerne 11 gegen 11 spielen, klar, am Ende vom Training. Aber bei dem, was du dir an Inhalten für das Training vorgenommen hast, muss ich sagen, wenn du da 24 Mann auf dem Platz hast, da stehst du erstens mal maximal unter Strom und du bist nah dran, überfordert zu sein.
Das ist aber ein Luxusproblem, was es sicherlich nicht allzu oft gibt.
Ja, also Vorrunde waren wir tatsächlich oft über 20.
Ja.
Jetzt hinten raus, Wintervorbereitung ist danach immer ein wenig schwieriger. Hat deswegen abgenommen, aber grundsätzlich kann ich schon sagen, dass da eine grundsätzliche Trainingsbegeisterung auch vorhanden ist und es nach wie vor eben auch einen harten Kern gibt, von dem das Ganze ja dann auch immer lebt in so einem Amateurverein.
Aber ihr trainiert schon erste und zweite Mannschaft zusammen?
Ja. Ja.
Okay. Wie läuft das dann so? Da hast du noch einen, ihr habt, glaube ich, der Timo Schmidt macht dann bei der zweiten Mannschaft.
Ja.
Der macht das, er dann macht so ein bisschen verantwortlich,
den genau. Betreuer, ne? Und steht auch als Spieler noch zur Verfügung. Ist ja klar, mit der Einzige, der älter ist als ich. ein Jahr und nein, super. Also okay. Auch super Zusammenarbeit. Mhm. Timo, wer ihn kennt, weiß Bescheid. Herzlieb, ach nur für den Fußball. Jeder weiß, was er früher für ein Stürmer war. Und jetzt geht er halt ab und zu ins Tor, weil er ja eh weiß, wie der Stürmer das so versucht.
Das ist ja oft so.
Genau.
Wenn wir jetzt mal ganz kurz an den Anfang der Saison gucken, da war ja der berühmte Großgemeindepokal im Burkhard Roth und dann habe ich euch das erste Mal gesehen, als du Trainer warst, dann habe ich mir danach gedacht, holla die Waldfee, was ist denn da los? Da habt ihr ja losgelegt wie verrückt, habt den Großgemeindepokal gewonnen und da habe ich ja damals schon gesagt, das ist ja eigentlich, jetzt kannst du schon aufhören, weil die Saison ist schon gerettet, weil den TSV Wolbach, wenn man als TSV Stangenrot in dem Fall
deine Sätze waren böses Omen.
Ja, genau. Und dann ging die Saison los und es war kurz die Bremse drin.
Ja, also Großgemeindepokal, klar, wenn du neu als Trainer anfängst, dann sind wir auch relativ früh in die Vorbereitung gestartet, was natürlich für den Zeitpunkt des Großgemeindepokals sicherlich auch ein Vorteil war. Aber ganz ehrlich, also bis dahin hatte ich jetzt nicht irgendwie irgendwas spielerisch entworfen. Das war die Mannschaft, die haben einen neuen Trainer gehabt, die wollten sich zeigen, die waren bis in die Haarspitzen motiviert und haben das deswegen gut gemacht. Wir haben natürlich auch gleich relativ offensiv spielen lassen. Und da würde ich jetzt meinen Anteil als Trainer, das Faktum, dass ich da war, hat sicherlich was ausgemacht, auch als neuer Trainer. Aber von den Inhalten oder was ich bis dahin vermittelt habe, konnte ich nicht die entscheidende Person sein, ganz sicher nicht. Ja, und dann kam natürlich der Saisonstart. Nach 8 Spielen, wenn du keinen Sieg hast, und dann kann ich mich daran erinnern, dass wir in Bad Brückenau 2-0 zur Halbzeit zurückgelegen waren. Wir haben da nie wirklich schlecht gespielt. Ich war in der Halbzeit in Brückenau konsterniert, also ich war auch sprachlos ein Stück weit. Und ich kann mich tatsächlich jetzt noch total intensiv daran erinnern, dass ich da so an der Bande gelehnt habe, weil die beiden Gegentore auch extrem unglücklich waren. und so in mich rein philosophiert habe, okay, dann gehst du halt als einziger siegloser Trainer der SG Waldberg Stangenrot irgendwann baden oder dann ist es halt irgendwann rum. Die Vereinsführung hat nicht an mir gezweifelt, trotz der wirklich bescheidenen Ausbeute. Und dass wir dann das Spiel an dem Tag noch 3-2 drehen, war dann ein Ausgangspunkt von jetzt einer langen Serie mit natürlich auch vielen Erfolgen, wo man auch sagen muss, wenn es dann mal für dich läuft, gewinnst du Spiele, die du auch nicht gewinnen darfst. Vor kurzem das in der 90. Minute das 1-0 gegen Brückenau, Römershag, da muss man dann schon sagen, an dem Tag hat Brückenau um Abstieg gekämpft und hätte das Spiel auch verdient gewonnen.
Was hast du damals bei dem Spiel in Brückenau? Hast du da eine Ansage gemacht oder ist es dann eher gefährlich, wenn ein Frank Dölling in der Kabine ruhig ist? Wissen die Spieler dann,
Nein, also grundsätzlich bin ich niemand, der in der Kabine rumblätt. Es gab tatsächlich ein Spiel dieses Jahr, das war die Niederlage in Hausen, wo ich in der Halbzeit sehr emotional war. In Brückenau war ich tatsächlich sprachlos. Also ich konnte der Mannschaft auch keinen ganz wesentlichen Input mehr für die zweite Halbzeit geben. Wir haben wieder gut gespielt. Wir haben wieder das Spiel eigentlich bestimmt und kommen durch zwei Gegentore wieder in Rückstand. Und wenn du halt dann achtmal sieglos bist, dann siehst du erstmal nicht das rettende Ufer, sondern beschäftigst dich letztendlich damit, welche Probleme du gerade hast. Wirkst natürlich auch nicht gut auf deine Spieler. Aber am Schluss hat mich die Mannschaft mit ihrem, ja, auch mit ihrem Charakter, den sie in der zweiten Halbzeit an den Tag gelegt haben, sich und mich gerettet, wenn du es so feudal ausdrücken willst.
Jetzt habt ihr ja mit dem Elias Seufert, die Saison ist jetzt vorbei, mit dem Elias Seufert habt ihr den Torschützenkönig zum zweiten Mal in Folge, Jürgen, meine ich, ne? In der Kreisklasse.
Ja, korrekt, genau.
Mit 40 Toren von insgesamt 61 Toren. Jetzt habe ich einfach mal meinen Taschenrechner rausgeholt und gesagt, das sind also 2/3 aller Tore in der Saison. Und er hat ja schon gesagt, er bleibt nächstes Jahr auch nochmal auf jeden Fall da, weil dem Vernehmen der Gerüchteküche nach sind da wohl auch viele Vereine dran gewesen und hätten ihn gern gehabt. Wie hast du es geschafft oder wie habt ihr es geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass er nochmal ein Jahr auf mindestens in Waldberg und Stangenrot bleibt und da auf Torejagd geht?
Gut, also ich denke, natürlich haben da sind da viele Gespräche geführt worden. Ich denke, es gab tatsächlich ein außerordentliches Interesse an ihm als Spieler. Und ich sag mal, ich weiß ja nicht, inwiefern man das so sagen kann, aber ich habe natürlich auch ein Gespräch geführt und ich kann jetzt auch nicht beurteilen, was dann gefruchtet hat und was nicht. Meine Devise war die, dass ich, mir ist es immer wichtig, ehrlich zu den Spielern zu sein. Und deswegen war es auch ganz klar, dass ich ihm auch zugestehen muss, dass es Gründe dafür gibt, andere Herausforderung zu suchen. Aber ich sag, es muss auch immer vieles passen. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass ein Verein sich kurz bei dir meldet und du sagst, okay, ich mache das jetzt, ich fahre dann 30, 40 Kilometer, ich gehe das an, ich spiele dann gleich von Anfang an wieder, weil ich ja Fußball mache, um auch zu spielen. Der Verein passt zu mir, ich vom Verein, das wird schon alles. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, man sollte sich bei seinem Hobby wohlfühlen. Und vielleicht war es ja dieses Jahr nicht der Fall, aber ich sage, ich glaube, ein Spieler spürt sehr wohl, wenn dann auch alle Komponenten passen, um A, das Hobby mit Spaß auszuführen, um B, fußballerisch weitere Schritte zu machen. Und um das drittens sicherlich auch noch gut in den aktuellen, sag ich mal, Alltag zu integrieren. Und jetzt weiß ich nicht, ob man sagen kann, man hat ihn überredet. Der Elias ist alt genug, um selber zu entscheiden, was für ihn wichtig ist. Ich freue mich, dass er in Waldberg bleibt. Natürlich ist da auch eine Abhängigkeit da, aber es ist von dem Stürmer auch immer eine Abhängigkeit zur Mannschaft zu sehen. Und ich denke, man sollte auch immer nur für ein Jahr entscheiden und am Schluss muss man das dem Elias überlassen. Der wird auch ein Bauchgefühl haben, auf das er sich da verlässt und da ist man auch manchmal nicht schlecht beraten. Ich habe bei der Auswahl meiner Vereine, wo ich danach als Trainer oder wie ich damals nach Solbrigshausen gegangen bin von Münnerstadt, das hat auch nicht jeder verstanden, aber am Schluss muss man auch dem Bauchgefühl vertrauen. Mein Tipp ist nur immer, weder nur das Sportliche zu sehen oder nur die äußeren Umstände, sondern immer auch zu sagen, es muss ein Gesamtpaket sein, was auch ein bisschen mit Wohlfühlfaktor zu tun hat.
Also ich habe ja damals dem Elias den Torschützenpokal überreicht, habe mir auch ein kleines Interview gemacht. Da hat er ja ganz klar gesagt, das sind meine Kumpels, da fühle ich mich wohl, genau das, was du sagst. Ja. Hatte ja für dich auch noch den schönen Nebeneffekt mittlerweile gehabt, dass ja wohl sein älterer Bruder auch wieder mehr Lust bekommen hat, Fußball zu spielen. Ja. Also dann auch vielleicht sogar eine Art gefühlter Neuzugang für dich wohl war.
Ja.
Also auch das ist natürlich dann toll, wenn der Verein sieht, Mensch, da ist so ein guter Mann, der bleibt. Da muss ja was an dem Verein sein, dass es wirklich eine positive Sogwirkung auch hat.
Ja. Nein, also er hätte es sicherlich nicht gemacht, wenn wir jetzt qualitativ, wenn die Vereine ihm da qualitativ nichts bieten könnten. Ich denke und hoffe, dass er mit der Trainingsarbeit zufrieden ist. Ich bin ja natürlich jetzt kein ehemaliger Stürmer, also das ist dann schon auch eine Herausforderung für mich, ihm da weiteres zu vermitteln. Habe ja immer relativ defensiv gespielt, aber er würde das nicht tun, wenn ihm die Trainingsarbeit nicht gefallen würde. Es ist eine echte Clique da vorhanden. Deswegen habe ich vorhin gesagt, also ich glaube, der Wohlfühlfaktor spielt im Amateursport auch eine Rolle. Es gibt, glaube ich, die wenigsten Typen, die sagen, ich investiere jetzt in 15 Stunden mehr die Woche, fahre 50 Kilometer und ziehe das einfach durch, weil ich dort keinen kenne, aber den Verein nehme, um die nächste Stufe zu nehmen. Und ich sage auf einer anderen Seite, muss man ihm da halt auch dann was bieten, ne? Also am Schluss was muss es auch menscheln und man muss sagen, ich glaube nicht, dass man den Spieler nur überzeugen kann durch eine Liga, die man spielt oder durch einen Kader, den man gerade auf dem Papier hat, sondern man braucht unter Umständen auch einfach das Gefühl, jemanden da begeistern zu können.
Zur aktuellen Saison, da gab es ja noch ganz interessante Erlebnisse in deinem ersten Jahr in Waldberg und dazu habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Ich hoffe, du erkennst denjenigen, ansonsten helfe ich dir hinter, aber wir versuchen es erstmal abzuspielen laut, damit du sie hörst.
Ja, hallo zusammen. Hat mich gefreut, dass der Alex mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich eine Frage zum Frank Dörling stellen kann. Da muss ich nicht lange überlegen. Und habe gesagt, ja, natürlich gerne. Lieber Frank, vielleicht erkennst du mich an der Stimme. Wenn nicht, wird es der Alexander Pfüll bestimmt aufklären können. Mir ist so eine Anekdote einfallen. Am Anfang der Saison müsste es gewesen sein, da bist du ja ziemlich schlimm ins Fadenkreuz der Schiedsrichter geraten. Und vielleicht magst du es aufklären. Ich denke, das ist ganz interessant für die Zuhörer, weil ich kenne dich natürlich und weiß, dass du weder aggressiv gegen Schiedsrichter noch gegen Zuschauer bist und musst damals schmunzeln, dass du ausgerechnet da so ins Fadenkreuz geraten bist. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß und freue mich auf unser nächstes Treffen.
Du hast die Stimme erkannt?
Spätestens am Lacher habe ich gemerkt, dass es sich um Günter Pfülp handelt.
Ehemaliger Spieler FC Tulba, für die Kenner der Szene. Ja, es gab ja wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Vorkommnis. Vielleicht kannst du uns nochmal deine Sicht der Dinge schildern oder es gab ja auch noch so ein bisschen Konsequenzen hinterher, die echt amüsant waren. Also ich fand es lustig, ganz ehrlich. Ich glaube, du fandst es nicht so witzig.
Ja gut, also das möchte ich jetzt im Nachhinein auch alles gar nicht überbewerten, wobei es tatsächlich nicht ganz ohne war. Auch wenn ich so, sag ich mal, ich bin sehr Fairness- und Gerechtigkeitsfanatiker. Also ich glaube, so hast du mich auch kennengelernt. Das ist mir extrem wichtig. Und ich sage mal, das Thema Schiedsrichterwesen ist ja kein leichtes Thema. Ich sage mal, da scheiden sich immer die Geister dran. Und ich würde jetzt schon auch zugeben zu sagen, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit mitbringen müsste. Aber wenn du auf der einen Seite maximalen Erfolg willst, dann sind es halt Themen, wo man sich auch reiben kann. Nichtsdestotrotz war das natürlich auch Derby in Stangenrot gegen TSV Wolbach. Und wer um die Bedeutung des Spiels weiß, ist es natürlich schon, dass du an so einem Sonntag schon mit einem höheren Blutdruck aufwachst. Und dir natürlich viel vornimmst und da auch niemanden enttäuschen willst. Und das war ein enges Spiel und ich schicke es gleich mal vorweg. Also wenn man heutzutage vom Platz gestellt wird und wenn man eine Strafe kriegt, dann hat man nicht alles richtig gemacht. Das ist definitiv so und das ist auch völlig unzweifelhaft. Ja, viel mehr, was soll ich dazu sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass ich schon sagen würde, ich habe hier niemanden persönlich beleidigt. Ich habe niemanden angegangen. Ich habe niemanden bedroht. Ich habe über eine Elfmeterentscheidung gegen meine Mannschaft, habe ich die Entscheidung in einer Art und Weise kommentiert, wie ich es nicht wieder machen würde, aber ohne zwingend persönlich beleidigend zu sein, sondern ich habe einfach ja die Entscheidung in einer Art und Weise kommentiert, wie sich das nicht gehört. Habe da auch den Platz betreten, alles schön und gut. Und war dann auch damit einverstanden, dass ich den Platz verlassen muss. Alles in Ordnung. Auch da hat sich die Mannschaftskasse gefreut. Da bin ich genauso mit dem Boot wie alle anderen auch. Was natürlich hinterher aus einem solchen Urteil gemacht wird, da sollte man vielleicht dann schon auch mal drüber reden dürfen. Das ist ganz einfach so. Also wartest ja dann dieses Urteil ab. Und da bin ich dann erstmal in der Funktion als Trainer gesperrt worden. Also zitiere ich jetzt mal. Durfte aber auch nicht spielen, also ich spiele ja auch noch in der B-Klasse, war mir auch untersagt, alles gut, alles erhaben. Und dann wurde mir aber noch auferlegt, dass ich also 2 Stunden vor dem Anpfiff meine Mannschaft nicht mehr sehen darf und dass ich 20 Meter Entfernung vom Spielfeld einhalten muss. Und da sage ich dann schon, Leute, also zu dem Urteil, dass ich meine Mannschaft nicht betreuen darf, alles gut. Es gibt Sportplätze, da sind die Zuschauer näher am Platz, als ich es dann war, weil ich natürlich mich dann schon versuche, auch den Regularien zu unterwerfen. Ja, und hinten nach, also wir hatten dann noch ein Auswärtsspiel, da musste die andere Mannschaft Ordner stellen und hat dann, die schönste Episode ist dann, als ich war in meinem Waldberg-Shirt auf dem Balkon gestanden und habe mir dieses Spiel natürlich aus mehr als 20 Metern Entfernung angeguckt. Und dann klopft mir einer auf die Schulter und sagt, wer ist denn eigentlich dieser Trainer aus Waldberg? Und da habe ich gesagt, das bin ich. Und dann hat er gesagt, also was muss ich nur ausgefressen haben, dass hier ein Verein dann noch Ordner stellen muss und dass ein Schiedsrichter pfeifen muss, der mich persönlich kennt. Das war in dem Fall der Charlie Helmerich aus Solbrigshausen. Nur um sicherzustellen, dass ich also den Spieltag nicht komplett nach unten ziehe oder weitere böse Vergehen habe. Ja, ist so gelaufen. Ist ja jetzt hier für die Sendung auch wirklich eine schöne Anekdote. Aber ich würde mir schon manchmal wünschen, vielleicht mit gleichem Maß zu messen. Und ich habe tatsächlich wenig gelitten, weil du fühlst dich natürlich, als wenn du wirklich böse Straftaten getätigt hättest.
In diesem Zusammenhang habe ich noch eine Sprachnachricht bekommen, aber nicht vom Günter Pfülp, sondern von einem anderen, dir gut Bekannten.
Werte Sportsfreunde des lokalen Fußballs, lieber Frank, an dieser Stelle hätte ich eine Frage an dich. Hast du dich denn eigentlich schon für deine Schiedsrichterprüfung angemeldet? Viel Spaß noch. Ciao.
Hast du vielleicht erkannt? Aus Stangenrot?
Sven Eirich,
genau. Er hat mir das heute erzählt, dass du angekündigt hast, wenn es vielleicht mit dem Trainern irgendwann nichts mehr so Spaß macht, dass du vielleicht doch nochmal deine Schiedsrichterprüfung nachholst.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das konkrete Pläne von mir sind, aber wenn man A sagt, muss man natürlich auch B sagen. Und ich sage mal, wenn man draußen steht und vermeintlich es besser kann, dann ist es schon so, dass ich mich vielleicht mit dann über 50 Jahren nicht mehr zwingend als Trainer sehe im Herrenbereich. Und wer weiß, was da noch kommt. Also auch an Sven, ich habe mich für die Schiedsrichterprüfung noch nicht angemeldet. Im Rahmen meiner B-Lizenz habe ich bereits eine abgelegt, zumindest in Fachwissen zum Teil, das ich da niederlegen musste. Aber salopp sage ich das tatsächlich und ich möchte nicht ausschließen, dass es tatsächlich noch passiert.
Du hast ja mit dem Alex Arnold und mit dem Lupa Weisenzehl bei der DJK Waldberg ja sicherlich direkte Ansprechpartner, wenn es da darum geht, ums Schiedsrichterwesen.
Also die habe ich grundsätzlich. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal sagen, dass sowohl der Alex als auch der Ludwig Weisenzehl sich mit mir da ein bisschen schwer tun, was ich auch nachvollziehen kann. Aber wer mich wirklich kennt, weiß auch, dass ich zu schätzen weiß, wenn da ein Schiedsrichter auf dem Platz steht und ich auch grundsätzlich das Ziel habe, gut miteinander auszukommen.
Kommen wir bitte mal in die Gegenwart. Saison ist jetzt zu Ende. Der Ausgang für euch sehr erfolgreich. Hast du den Rest der Platzierungen auch in etwa so erwartet? Vorne wie hinten?
Ja, also ich sag, man sagt ja immer, am Ende der Saison lügt die Tabelle nie. Das scheint dann schon auch zu stimmen. Also ich denke, Steinach und Garitz waren absolut die dominierenden Mannschaften in der Klasse. Wolbach ging es ja da ähnlich wie uns, hinten raus immer stärker geworden, was vor allem bei Wolbach ja und das letztendlich auch immer die Mannschaften vom Dominik Schönhöfer auszeichnet. Erstens mal dann der zunehmend steigende Fitnessgrad, aber auch die Defensivarbeit, also Wolbach auch immer weniger Gegentore dann bekommen, wo wir sicherlich auch noch dran arbeiten müssen, dass wir da mal grundsätzlich 10, 15 weniger im Jahr kriegen. Ich denke, die beiden Abstiegsplätze, das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Also das hat sich dann in vielen Spielen gezeigt, dass da auch ein gewisser Abstand da war. Und dann muss ich ja sagen, selbst für uns, so ganz früh waren wir auch nicht aus dem Relegationsstrudel draußen. Hinten nach lässt sich das jetzt leicht sagen. Aber irgendwo war Anfang April schon noch die Notwendigkeit, Punkte zu holen. Ich hätte auch hinten raus gedacht, dass man schon 32, 33 Punkte braucht, um die Relegation zu vermeiden. Am Schluss sind dann doch manche Mannschaften noch auf der Stelle getreten. Und trotzdem glaube ich aber, dass es da einige Kandidaten gab. Wenn es für dich blöd läuft, bist du da plötzlich auch mit drin.
Ja, und du hast zwei Relegaten, Abstiegsreleganten.
Genau,
ne? Also
genau.
Zwei also Direktabsteiger, zwei Releganten. Ja.
Genau.
Also im Prinzip, keine Ahnung, 20% der Liga genau. Müssen um den Klassenerhalt fürchten.
Ja.
Ne?
Also das ist also schon hart. Und ich sage mal, hinten nach gab es ja da viele Anwärter. Also ich sage jetzt auch nicht, dass wir uns da völlig sehr früh völlig frei gefühlt haben. Sondern du musst natürlich schon wissen, okay, 30 Punkte müssen erstmal auf dem Konto sein, bevor du da das Ganze ruhiger angehen kannst. Am Schluss glaube ich schon, dass es auch eine Riesenrolle spielt, weil wenn ich Bad Brückenau bei uns angucke, die haben so gut gespielt, die haben sich solche Torschancen rausgespielt, haben Elfmeter vergeben. Ich glaube, so blöd wie es klingt, das Mentale ist eine absolute Belastung. Und damit umzugehen, da gehört halt echt viel Erfahrung und Charakter und da brauchst du auch ein paar wirkliche, wahrscheinlich Leitfiguren in deiner Mannschaft, damit du da robust mit umgehen kannst. Und deswegen glaube ich, dass es da 4, 5, 6 Mannschaften geben kann, die auf die Relegation gehen, die sich im Grunde genommen die Saison über fußballerisch gar nicht so stark unterscheiden. Aber am Schluss macht es dann die aus, die halt vielleicht zweimal mehr treffen oder einfach mental stabiler sind.
Oder die halt Verletzungspech haben. Das hätte ja auch euch erwischen können. Ich meine, man muss ja drum herum reden. Ja. Elias ist der Unterschiedsspieler.
Genau.
Alex hat die Bilanz schon gesagt. Dann hat er sich im Hinspiel in Steinach auch verletzt.
Ja.
Wenn es dann dumm läuft, da könnte auch dir schlaflose Nächte bereiten.
Ja, aber es ist wie am Anfang die 8 Spiele, wo wir nicht gewonnen haben, die waren beileibe nicht schlecht. Aber wenn du halt mental angenockt bist und in so einem gewissen Strudel drin bist oder dann eben auch schon auf den Tabellenplätzen stehst, das hat sich ja gezeigt, dass irgendwie kein großer Wechsel mehr stattgefunden hat mit Oberleichtersbach und Sulzthal, die ja auch noch kurzen Stress hatten, ne? Am Schluss sind die Punkte, die ich erwartet hatte, nimmer geholt worden, sodass letztendlich auch unter 30 Punkten dann im Prinzip gereicht hat.
So, und nächstes Jahr kommen dann die nächste Saison die Top-Verstärkungen, um einen Titel zu spielen. Kannst du schon ein bisschen was verraten?
Nein.
Was deine Ziele sind und ob neue Leute kommen?
Ja, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ich sage mal, das Ziel, das lässt sich schon sehen. Also wir waren dieses Jahr auch nicht vom Verletzungspech verschont. Der Sebastian Eisenhauer hat sich früh in der Saison in Hausen einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Leon Gessen hat sich in Garitz einen Kreuzbandriss zugezogen. Das sind zwei Spieler, wo wir hoffen, dass die dann im Sommer jetzt zurückkommen. Und es wäre, sage ich mal, ja, nicht angemessen zu sagen, dass wir da jetzt nach Höherem greifen. Es geht erstmal darum, wieder die Leute auch fit zu bekommen, dass wir in der Kaderbreite ein bisschen mehr Möglichkeiten haben.
Auch im Tor war es ja auch nicht immer einfach.
Genau, also auch da hatte ich ja 3 Torhüter im Einsatz im Prinzip. In der zweiten Mannschaft musste ich dann sogar mal Elias auch ins Tor stellen. Aber da hat man ja schon auch die schöne Anekdote, dass er sich da halt bestens auskennt. Und nichtsdestotrotz, ja, das sind Themen, die du dann auf dem gesamten Kader sehen musst. Und deswegen finde ich wichtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, also 10 Gegentore weniger nächstes Jahr sollte schon mal ein Ziel sein. Aber mit Verlaub, wir haben jetzt auch nicht zwingend schon die Struktur vor der Nase liegen, wo wir sagen können, Kreisliga wäre ein toller Ausflug.
Gibst du dann so ein Ziel, denkst du dir so ein Ziel aus und du wirst das der Mannschaft vermitteln oder werdet ihr gemeinsam ein Ziel ausrufen?
Ich bin eigentlich ein Trainer, der weniger ein konkretes Ziel an Punkten oder Tabellenplätzen festmacht, sondern mein Ziel ist eigentlich immer, mehr Mechanismen auf den Platz zu bekommen, spielerische Mechanismen. Das ist ja unheimlich schwer. Du hast ja immer nur nie alle beim Training meistens, also um letztendlich dann auch spielerische, taktische Schwerpunkte zu setzen. Das Training immer unterschiedlich von den Personen her. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass man als Trainer, oder das ist ja eigentlich die tatsächliche Kunst, über die Trainingsarbeit Mechanismen zu schaffen, die zum einen dann sich positiv auswirken und vielleicht auch über dein eigenes Dasein hinaus noch längerfristig einen Mehrwert in die Mannschaft tragen.
Nachhaltigkeit in der Trainerarbeit.
Aber wahnsinnig schwer in so einem Kreisklasse-Trainingsbetrieb. Aber wir hätten ein paar Möglichkeiten und auch die Spieler dazu. Gerade ein Thema, sage ich momentan, beschäftigt mich. Wir müssen die Balleroberung zu oft im 1-gegen-1 im Zweikampfverhalten ausüben und müssen noch viel mehr dazu kommen, sage ich mal, den Gegner auch zu einem Fehlpass zu zwingen, indem wir einfach auch wissen, wo wir dann das Pressing oder die Pressinglinie zuziehen wollen. Ne? Aber wahnsinnig schwer, das umzusetzen.
Ich bin gespannt auf die nächste Saison und werde ich taktisch auch mal beobachten. Du hast ja erwähnt, du warst mal Trainer bei der SG Groß-Wenkheim, bist ja gebürtiger Mürster. Hat's ja damals auch, hast du ja vorhin schon gesagt, mit dem Simon Snaschel immer wieder mal Überschneidung. Verfolgst du die Geschehnisse in Mürst noch so ein bisschen und gerade aktuell, was da auch passiert ist? Wir hatten es im Intro schon.
Ja. Nein, verfolge ich total intensiv. Ich habe natürlich auch die Daumen gedrückt, aber ich drücke sie natürlich ausschließlich auf der sportlichen Seite. Und der Simon macht es so gut in Münnerstadt, da fühlst du automatisch mit und drückst die Daumen, dass das alles sich in Erfolg auszahlt.
Ja, muss halt nächstes Jahr einfach nur ein neuer Anlauf genommen werden. Die ist ja ein bisschen ärgerlich gelaufen mit der Relegation.
Ja, also da habe ich auch eine klare Meinung dazu. Ich finde, ein Aufstieg gehört auf sportliche Art und Weise entschieden.
Ja.
Wir sind täglich jeder auf der Arbeit. Ich glaube, da passieren uns auch Fehler. Da passieren uns auch manchmal leichtsinnig Fehler. Die kann man auch nicht immer wieder gut machen, aber das muss man manchmal auch nicht. Und ich würde mir ganz einfach wünschen, zu sagen, dass man mal die Regularien, man hört jetzt in der EM, sollen die Spieler nicht mehr mit dem Schiedsrichter sprechen. Frage von mir, darf ich die Mauer noch stellen oder nichts mehr?
Mhm.
Und da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin dafür, dass es eine intakte Kommunikation auch zwischen Spieler und Schiedsrichter geben soll. Klar, wenn die unangemessen ist, kein Problem. Aber ich finde, in dem Fall wurde dem TSV Münnerstadt nicht dem entsprochen, was sie über ein Jahr geleistet haben. Jetzt mal unter dem Aspekt, dass das leider schon vor dem letzten Spiel auch bekannt war. Man weiß ja nicht, wie Oberschwarzach darauf reagiert hat. Und dem möchte ich auch nicht vorgreifen. Aber es ist meine ganz klare Meinung, es kann nicht sein, dass sich die Spieler Trainingsarbeit über ein Jahr da alles reinstecken, Urlaube verschieben, um letztendlich einem Ziel nachzueifern und dann tut der Bürokratismus, wie so oft in diesem Land, dem einen Strich durch die Rechnung machen. Und ich habe auch dem Simon gesagt, solange ich lebe, war nie eine Münnerstädter Mannschaft so gut und das ist das Einzige, was zählt.
Genau, und es war ja der größte Erfolg, den es in Münnerstadt, also es gab ja nie eine bessere Platzierung.
Genau.
Jetzt habe ich noch eine allerletzte Sprachnachricht, die passt auch in die aktuelle Zeit, hat aber jetzt nicht unbedingt was mit dem Amateurfußball zu tun. Sie ist nochmal vom Günter Pfüll.
Spontan hätte ich noch die Frage zum Frank. Wir wissen ja alle, er ist aktuell Trainer in Waldberg, Schlangenrot. Und wir wissen auch, er ist ja FC Bayern-Fan. Und wie wir alle wissen, sucht ja der FC Bayern händeringend nach einem neuen Trainer. Frank, wie sieht's aus? Hat sich da schon jemand gemeldet bei dir? Spontan hätte ich noch die Frage zum Frank.
Ups.
Genau, also gute Frage. Freue ich mich über die Frage vom Günther und kann auch die klar beantworten. Man kann in Waldberg-Stangenroth deutlich besser arbeiten als beim FC Bayern.
Weil weniger reinreden.
Genau, es gibt auch keinen Uli Hoeneß im Hintergrund, der alles besser weiß. Und von daher bleibt an der Zusage, nächstes Jahr Stangenroth und Waldberg zu trainieren, gibt es keine Änderung, die bleibt, die steht und da freue ich mich drauf.
Gibt es jemanden, wo du sagst, würdest, naja, ich mag es nicht, aber es wäre ganz gut, wenn es derjenige machen würde?
Also ich bin jetzt schon fast so weit, dass ich sage, egal wer es macht, Hauptsache sie haben jetzt bald einen, weil das Thema ist ja nicht zu ertragen und ich denke mal, von mir aus können sie da auch mal jemandem eine Chance geben, der die sonst nicht bekommen würde. Ich glaube sowieso, dass es bei der Mannschaft wahrscheinlich viel wichtiger ist, menschliche und gruppendynamische, sag ich mal, Funktion zu erfüllen und darüber letztendlich den Haufen zu führen, als letztendlich taktisch nochmal 4, 5, die wissen, wie man Fußball spielt. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es auch nur dann wieder funktionieren, wenn man auch mal im Management des FC Bayern ein paar Takte lernt.
Sehr vernünftig. Management ist auch jetzt, wo wir uns dem Ende des Gesprächs nähern, ein guter Punkt. Du bist gelernter Bankkaufmann. Du bist, soweit ich weiß, auch Bankbetriebswirt. Ist das so richtig?
Bankfachwirt, ja. Bankfachwirt. Du hebst mich schon wieder höher, als ich bin, aber vielen Dank.
Also hier in Bad Kissingen bei einem Geldinstitut tätig und du berätst Firmen in puncto Finanzen. Mich würde es mal interessieren, was würdest du zum Beispiel einem deutschen Meister Bayer Leverkusen finanziell raten oder was vielleicht auch einem ersten FC Nürnberg? Wenn wir jetzt schon mal einen Experten hier im Studio haben.
Ja gut, ich komm erst mal zu deinem Lieblingsverein, zum ersten FC Nürnberg. Das ist, glaube ich, in der Hinsicht etwas einfacher. Ja, ich glaube, dass der erste FC Nürnberg auch zu viele Veränderungen hat. Als Ausbildungsklub gelingt es ja, also gerade eben gelingt es ihnen ja wieder, Talente am Markt für gutes Geld zu verkaufen. Nichtsdestotrotz habe ich immer den Eindruck, dass vielleicht die Sponsormöglichkeiten, die Franken bietet, auch nicht komplett ausgeschöpft werden. Also man bräuchte da vielleicht auch mal, sag ich mal, was Nachhaltigeres und nicht nur den höchsten Betrag im ersten Moment, was dann immer wieder auch zu Änderungen führt. Und zum Zweiten muss man es einfach schaffen, auch über den Nachwuchs und über die Art und Weise, wie man den Verein in den Medien präsentiert, da hätten sie auch ein bisschen was aufzuholen, ganz einfach so die Begeisterung zu entlocken, dass einfach noch mehr Zuschauer zu den Spielen vom ersten FC Nürnberg kommen. Ich meine, die Zuschauerquote ist ja eh schon nicht schlecht, ne? Ja. Aber ich glaube, auch da geht es ums Thema Nachhaltigkeit. Also den schnellen Erfolg wird es eh nicht geben bei knappen Finanzen. Und zweite Liga ist ja im Prinzip dann auch passend. Und man braucht dann mehr Geduld, um was aufzubauen.
Und bei Bayer Leverkusen als deutscher Meister, gibt es bei denen was zu beraten oder findest du alles richtig gemacht finanziell?
Also die brauchen mich im Moment ganz sicher nicht. Die haben alles richtig gemacht und man kann ihnen jetzt nur wünschen, dass sie mit dem Erfolg angemessen umgehen und nicht auch da zu schnell viele Etagen höher wollen. Aber für uns alle ist es, glaube ich, bemerkenswert, was diese Mannschaft und da vor allem auch der Trainer geschafft hat. Das ist aus meiner Sicht einmalig.
Findest du eigentlich 50+1 eine gute Regelung? Ja. Weil du ja im Prinzip beide Seiten kennst?
Ich finde es eine gute Regelung. Ich bin auch der Meinung, dass man teilweise die Mechanismen, die im Ausland greifen, die müssen wir nicht zwingend mitgehen. Und man muss auch letztendlich den Fußball nicht, das Marketing im Fußball nicht immer weiter treiben. Es gab da mal einen Moment, wo ich auch gesagt habe, okay, da siehst du mal, was das auch mit Kindern macht. Also als der Konstantin mich dann mal gefragt hat, mein Sohn, warum kostet eigentlich der Julian Nagelsmann so viel Geld? Und da merkst du dann, dass in den Kindern das Thema Spaß am Fußball und was sind das für Summen, nicht zwingend immer zusammenpasst. Und das hat mich auch nachdenklich gestimmt. Und ich sage, der FC Bayern oder auch die Bundesligamannschaften müssen nicht jedes Jahr die Champions League gewinnen, aber wir können trotzdem ein Beispiel dafür sein, wie man nachhaltig wirtschaftet.
Ich finde, das war ein gutes Wort zum Abschluss. Hoffentlich hören sich das viele Leute auch an im DFB. Wir wissen ja, dass ganz viele Leute vom DFB bei uns zuhören, spätestens jetzt, wenn wir den deutschen Podcastpreis gewinnen. Ich habe noch einen allerletzten Punkt und zwar, du hast vorhin gesagt, du bist 45. Wir haben dir oder ich habe dir zum Geburtstag ein Match Fußballgolf geschenkt. Wir haben es noch nicht eingelöst. Schaffen wir das dieses Jahr oder nimmt dich Waldberg-Stangenroth zu sehr in Anspruch?
Das schaffen wir. Aber stimmt.
Ja.
gar nichts mehr dran gedacht.
Nee, habe ich noch offen, sowas vergesse ich nicht.
Müssen wir in dem Kreise einlösen, wo wir es ausgemacht haben.
So sieht's aus.
Gut.
Frank, vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast. Das war sehr informativ, sehr unterhaltsam, hat uns sehr gefreut. Und natürlich drücken wir dir und der ganzen Mannschaft für die nächste Saison die Daumen, dass es wieder so gut läuft.
Freue ich mich und ich sage vielen Dank, Jürgen und Alex, hat Spaß gemacht.
Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen, Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Peter, ich habe von dir gelernt, es gibt vernünftige Platzverweise und es gibt unvernünftige Platzverweise, beziehungsweise vernünftig, unvernünftig, je nachdem, wie man sie vermittelt bekommt.
Ja, also da gibt's ein gutes Beispiel oder zwei Beispiele. Vor zwei Wochen beim Spiel Trappstadt gegen Reichenbach war ein Schiedsrichter aus Oberfranken da, der mit seiner Ansprache und seinem ganzen Benehmen für Erstaunen gesorgt hat. Von den ganzen Entscheidungen, die von beiden Seiten stark kritisiert wurden. Also es war so weit, dass sich die beiden Trainer, der David Böhm und der Martin Beck, sich praktisch gegenseitig getröstet haben und haben gesagt, was war denn das heute, ne? Und sich beide einig war, dass der Schiedsrichter die Schulnote 6 kriegt. Und dieser Schiedsrichter hat unmögliche Ansprache gehabt, hat die Spieler zusammengepfiffen, hat sich mit Leuten außerhalb des Spielfelds angelegt. Und Höhepunkt der ganzen Aktion war, als er den Platz verließ, ist er von Reichenbacher Fans halt lautstark kritisiert worden, weil die hatten im Spiel mal einen Elfmeter erkannt, den er aber nicht gegeben hat. Und da hat er sie dann angeblärt, er holt die Polizei und schmeißt alle vom Platz. Und dann haben die gesagt, ja, bist du blöd, wir wollen doch jetzt eh heimgehen, also was soll das, ne? Nur eine Woche später beim Spiel Ebenhausen gegen Tulba.
Also Wallenbach-Ebenhausen.
Wallenbach-Ebenhausen. Ja. In Ebenhausen wurde der Sandro Cazella wegen Notbremse rot vom Platz gestellt. Nach dem Spiel ging er auf den Schiedsrichter Marcel Kraus aus Vladungen zu und wollte mit ihm noch ein klärendes Gespräch haben. Und das Erste, was der Kraus zu ihm sagt, ist, ja, ist schön, dass Sie auf mich zukommen, dann kann ich es Ihnen nochmal erklären. Wir wollen nicht so streitig auseinandergehen. Ja, gut. Dann hat er ihm erklärt, dass es also Notbremse war und er rot geben muss. Ausnahme wäre gewesen, wenn er zwar eine Notbremse begeht, der Spieler, also der gegnerische Spieler, Tulba, dann durchläuft und ein Tor fällt, dann kann er die rote Karte auf eine Zeitstrafe zurückschrauben. Okay. Hm? Gut. Ja, und dann ging es halt drum, was er in seinem Bericht reinschreibt, sagt er, ja, ich schreibe rein, Notbremse, er verhängt ja keine Strafe, keine Sperre, ne? Aber er formuliert schon so, dass es nicht so wild wird, weil der Gegenspieler hat sich ja nicht verletzt. Und, ja.
Also kann man durchaus zusammenfassen, Peter, der Ton macht die Musik, auch immer, in solchen strittigen Entscheidungen.
Immer auf dem Platz. Es gibt Schiedsrichter, die gehen auf den Platz und haben eine gewisse Autorität. Und die nutzen sie aber nicht aus, sondern die fühlen sich als 23. Mann. Das habe ich auch mal in Garitz erlebt. Da kam ein Schiedsrichter aus Hessen, ein ganz junger Kerl, und ruft die beiden Trainer, also auf Garitz-Seite war es der Detlef Schäfer, zu sich und sagt, passt mal auf, wir fangen mit 22 Spielern an, wir wollen mit 22 aufhören. Wenn einem Spieler die gelb-rote Karte droht, gebe ich euch rechtzeitig Bescheid, dann könnt ihr ihn auswechseln. Und so war es dann
okay,
auch.
Okay, gut.
Zweite Respekt. Halbzeit. Thilo Herberholz, meiner Erinnerung nach, hatte schon Geld.
Oh, das ist schon länger zurück.
Ja, und ja, gleich nach der Pause begeht ein gelbwürdiges Foul. Da hat der Schiedsrichter aber nochmal Gnade vor Recht gelten lassen. Ist er in Bochen an der Garitzer Bank vorbeigelaufen und sagt, wäre gut, wenn die Nummer 3 vom Platz genommen wird. So schnell habe ich noch nie einen Spieler ausgewechselt gesehen. Sofort Thilo rüber und der Detlef Schäfer hat sofort einen anderen gebracht. Ne? Und sehr die gut. Haben dann auch mit 22 Leuten aufgehört. Und auch jeder, auch der Gegner aus Gerolzhofen, die haben gesagt, also prima Schiedsrichter, alles vernünftig gewesen. Über eine oder andere Abseitsentscheidung kannst du immer streiten, wenn du keinen Linienrichter dabei hast. Aber er hat ganz vernünftig gesprochen und kein großes Trara gemacht.
Das war es heute wieder mit ganz viel Lokalkolorit aus der Region Waldberg-Stangenroth, also Richtung Hohe Rhön, mit dem Frank Dölling. Ich denke, wir haben einige witzige Punkte besprochen, einige ernste Punkte besprochen. Es war auf jeden Fall wieder höchst unterhaltsam. Wir freuen uns jetzt mit euch hoffentlich auf die nächsten Relegationsspiele. Wir werden bei vielen Spielen werden wir mit dabei sein. Ich sage es nochmal, gerne ankündigen und uns verlinken bei Instagram. Dann können wir das auch wieder reposten. Ja, und dann, wenn es dem Saisonende entgegengeht, muss man trotzdem immer noch sagen, wir müssen ja morgen wieder auf die Arbeit.